Diversität, Demografie, gute Arbeit. Die Unternehmen sind in ständigem Wandel. In diesem Podcast Diversität auf dem Weg wollen wir Ihnen gute Beispiele und Sachverstand aus der Wissenschaft bieten. So können Sie nach jeder Episode direkt durchstarten und Ihr Unternehmen ein Stück besser machen. Heute geht es um die Bilder in unseren Köpfen über Männer- und Frauenrollen und wie wir sie ändern können. Wir, das ist das Demografienetzwerk der deutschen Wirtschaft, DDN. Unterstützt werden wir dabei von der Deutschen Bahn, einem Unternehmen, in dem Menschen aus über 100 Nationen und bis zu 4 Generationen zusammenarbeiten. Mein Name ist Margret Heckel und ich beschäftige mich als Journalistin seit über einem Jahrzehnt mit dem demografischen Wandel. Ich freue mich sehr, dass Professor Fabiola Gerpott heute zu Gast ist. Sie ist Inhaberin des Lehrstuhls für Personalführung an der WHU Otto Beisheim School of Management. Frau Professor Gerpott, herzlich willkommen. Sie haben während der Corona-Krise untersucht, ob männliche und weibliche Führungskräfte sich in Videokonferenzen anders verhalten als im normalen Büroleben. Was haben Sie gefunden?
Vielen Dank für die Einladung. Wir haben in der Tat während der Krise Videogespräche aufgenommen. Und zwar haben wir Meetings aufgenommen zwischen Führungskräften und deren Mitarbeiter. Die Corona-Krise hat uns in einem Forschungsprojekt quasi überrascht, sodass wir den Zufall hatten oder die Gegebenheit, dass wir sowohl vor der Krise, als man noch Gesicht-zu-Gesicht-Meetings hatte, ganz normal im Büro, diese Meetings aufgenommen haben, als auch dann eben nach diesem Wechsel, diesem Transfer in das virtuelle Setting. Das heißt, wir haben jetzt Meetings, immer eine Führungskraft, einen Mitarbeiter, sowohl weibliche als auch männliche Führungskräfte und weibliche und auch männliche Mitarbeiter. Und wir haben uns angesehen, wie sich die Kommunikation vor dem virtuellen Dasein in Meetings verhalten hat und wie das danach der Fall war. Wir finden tatsächlich, dass sich die männlichen und weiblichen Führungskräfte nicht viel anders verhalten in den Kommunikationsmustern, was sie im Bürosetting, also Face-to-Face, Gesicht-zu-Gesicht gezeigt haben und dem, was sie in virtuellen Meetings tun. Interessanterweise ist aber die Reaktion der Mitarbeiter darauf unterschiedlich, je nachdem, ob es sich eben um ein virtuelles Setting handelt oder um das Live-Setting im Büro. Und zwar finden wir, dass tatsächlich weibliche Führungskräfte, wenn sie Führungsverhalten zeigen, also Instruktionen geben und eben wie eine Führungskraft die Richtung vorgeben, in den virtuellen Meetings dafür tatsächlich positiv wahrgenommen werden von den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Und da gibt es auch keine Geschlechterunterschiede zwischen den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Positiv wahrgenommen werden in dem Sinne, dass gesagt wird, wenn die Führungskraft das macht, das steigert die Effektivität des Meetings. Ich habe das Gefühl, das Meeting bringt hier auch was. Wenn weibliche Führungskräfte das jetzt machen in einem Kontext, der eben Gesicht zu Gesicht ist, da erhalten sie für dieses selbe Verhalten einen Nachteil. Also da wird das von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern deutlich negativer wahrgenommen.
Das ist ja außerordentlich spannend. Und worauf führen Sie das zurück, dass die Autorität von weiblichen Führungskräften anscheinend besser zu sein scheint in diesen virtuellen Meetings?
Das ist eine sehr interessante Frage, worauf man das zurückführen kann, weil wir das genau gerade explorieren. Wir haben erst Ideen dazu und auch erste Ansätze, die sich auch durchaus schon in bestehender Forschung bestätigen lassen. Und zwar sieht es so aus, oder wenn man auch logisch darüber nachdenkt, dann macht man ja die Erfahrung, dass in diesem virtuellen Setting man doch irgendwie gleicher wirkt, weil jeder hat irgendwie eine gleich große Kachel und ganz viele von diesen klassischen Statussymbolen, von denen vor allem Männer auch profitieren, weil sie zum Beispiel das große Eckbüro haben, selber eine große Person sind, selber sehr raumeinnehmend oft auftreten können. Und selbst wenn wir denken, dass wir das jetzt bewusst nicht so wahrnehmen und deswegen ja jetzt niemanden anders beurteilen, dann scheint es doch so zu sein, dass das unbewusst eine sehr große Rolle spielt bei Menschen in der Wahrnehmung davon, wer jetzt wie eine Führungskraft wirkt und wer nicht. Und das fällt in diesem Online-Setting viel mehr weg. Jeder hat diese gleich große Kachel. Und dazu kommt noch, dass man seinen Hintergrund und sein Auftreten ja durchaus auch gestalten kann. Und da auch weibliche Führungskräfte oft schon sehr früh auch dabei waren, das gut zu machen. Und man durch diese verschiedenen Techniken es eben wohl anscheinend sehr gut nutzen kann, dass man diese größere Gleichheit in Online-Meetings hat. Das findet sich interessanterweise zum Beispiel auch im Redeanteil. Dadurch, dass es schwieriger ist oder nerviger ist, in Online-Meetings andere Menschen zu unterbrechen und auch irgendwie unhöflicher wirkt als in einem Live-Setting, finden wir tatsächlich auch, dass die Zahl der Unterbrechungen in Online-Meetings runtergeht, womit man insgesamt sagen kann, dass, wenn man das positiv nutzen möchte, so Online-Meetings die Chance haben, einen faireren Arbeitsplatz und fairere Meetings, die hin zu mehr Gleichberechtigung wirken, durchaus ja, diese Realität wahrmachen kann.
Wahnsinnig spannend. Lassen Sie uns da nochmal einen kurzen Schritt zurücktreten, weil es so überraschend ist. Also Sie haben tatsächlich gefunden, zum einen, dass sozusagen diese unbewussten Bilder, die wir haben bei den Online-Meetings, nicht mehr so stark sind, weil eben durch das Setting eine Kachel für jeden gleich groß, diese anderen Dinge, wie Sie sagten es ja schon, das Eckbüro, die große Statur, die männliche Stimme, das ist dann alles zurückgedrängt wird auf der einen Seite und zum anderen, dass die Redeanteile auch gleicher, fairer verteilt sind, weil eben die Führungsperson oder sonst auch jemand nicht mehr so oft ins Wort fällt? Waren das jetzt nochmal, habe ich das richtig zusammengefasst, die zwei wichtigsten Erkenntnisse?
Auf jeden Fall. Und was ich dazu gerne ergänzen würde, ist, dass das, glaube ich, auch eine ganz große Chance für sowohl weibliche als auch männliche Führungskräfte ist, eben auch ganz genau darüber nachzudenken, wie man in so Online-Meetings auftritt, wie man seinen Hintergrund gestaltet, dass man auch aus Respekt dem anderen gegenüber alleine schon sich um eine ordentliche Tonqualität bemüht und um ordentliche Videokameras. Und da habe ich gerade gestern erst eine Studie gelesen, die jetzt auch wieder für die weiblichen Führungskräfte sehr interessant ist. Denn es scheint so zu sein, dass das, was gerade als charismatisch in Stimmen wahrgenommen wird, für Frauen noch eher bei diesen Mikrofonen rausgenommen wird in der Stimmvariabilität. Deswegen vor allem weibliche Führungskräfte auch wirklich ein bisschen ausprobieren sollten. Das ist jetzt eine sehr technische Komponente, aber wirklich ein bisschen ausprobieren sollten, wie man so sich sein Mikrofon aussucht.
Ah, und inwiefern haben die Mikrofone oder auch die Stimmen da jetzt nochmal eine ganz eigene Qualität über die virtuellen Meetings?
Man weiß generell, dass tiefere Stimmen, langsames Reden, mehr Pausen machen dazu führt, dass die Person wie eine Führungskraft wahrgenommen wird. Und ich denke, wahrscheinlich als Journalistin haben Sie da bestimmt auch einige Erfahrungen zu, dass das eben sehr vorteilhaft wirken kann, um auch kompetenter rüberzukommen.
Genau, das heißt, man kann allen, aber insbesondere dann auch weiblichen Führungskräften empfehlen, an der Stimme ein bisschen zu arbeiten, an der Tonmodulation, an der Art und Weise, wie gesprochen wird. Das würden Sie zustimmen aus wissenschaftlicher Sicht dann?
Auf jeden Fall. Ich glaube, das wird oft in den Diskussionen etwas unterschätzt, weil es natürlich jetzt irgendwie nicht so ja, die bombenmäßig attraktive Neuigkeit ist, wie wenn man irgendwie ein neues Training erfindet, was ganz toll aussieht und ganz viel Glitzer mitbringt. Das ist natürlich eher eine sehr technische Komponente, aber ich denke, die sollte in dieser ganzen Diskussion auch wirklich nicht unterschätzt werden, dass man da auch viele Möglichkeiten hat, für beide Seiten, sowohl männliche als auch weibliche Führungskräfte, eben an ganz basalen Mechanismen zu arbeiten, um das Maximale aus seiner Führungskompetenz und dann auch Führungswahrnehmung eben rauszuholen.
Jetzt sagten Sie auch noch, dass die Umgebung wichtig wäre. Also über das Mikrofon haben wir schon geredet, aber natürlich auch die Kamera und der Hintergrund. Was können Sie denn da raten? Was waren Ihre Erkenntnisse?
Wir sind dabei, das noch auszuwerten, ob es da tatsächlich systematische Unterschiede gibt. Man sieht auch, dass die meisten inzwischen jetzt sich auch bemüht haben, zumindest für vernünftige Lichtverhältnisse zu sorgen, sodass die andere Person oder die anderen auch generell Mitarbeiter eben auch die Emotionen im Gesicht gut lesen können und man nicht irgendwie versuchen muss, im Halbdunkeln rauszufinden, wie die andere Person gerade schaut. Und das ist tatsächlich etwas, was wirklich auch diese Müdigkeit in Zoom-Meetings oder Team-Meetings oder Skype-Meetings, wo auch immer man das macht, reduzieren kann. Denn die Anstrengung, die kommt auch vor allem daher, dass man sich die ganze Zeit darauf konzentrieren muss, die andere Person anzusehen. Dabei sieht man auch noch sich selber an im schlimmsten Fall. Da ist der Tipp auf jeden Fall, das auch auszumachen und sich nicht die ganze Zeit selber anzusehen. Und wenn man da eben für vernünftige Lichtverhältnisse sorgt und für einen Hintergrund, der jetzt auch nicht unbedingt ablenkend ist, dann ist das deutliches Signal, dass man sich auch für die andere Person interessiert und eben auch interessiert daran ist, diese Meetings weniger anstrengend zu machen.
Frau Professor Gerport, jetzt sind es ja gute Nachrichten angesichts dieser Corona-Situation, die ja gerade für Frauen auch viele schlechte Nachrichten mit sich gebracht hat. Die zusätzliche Belastung zu Hause, Homeoffice, vielleicht sogar noch Homeschooling mit den Kindern. Insofern gut, dass Sie uns auch da ein positives Beispiel, vielleicht auch eine positive Entwicklung beschreiben in Ihren Forschungen. Wie können denn Firmen diesen Trend zu einer diversitätsfreundlichen Meetingkultur, den Sie in diesen Videokonferenzen beobachten, weiter unterstützen? Was würden Sie da raten?
Das ist eine spannende Frage, weil das vor allem natürlich interessant wird, wenn man in den normalen Arbeitsalltag wieder zurückkehren wird. Also es wird ja der Zeit kommen, an dem irgendwann doch dann in vielen Firmen zumindest die Büroarbeit zurückkehrt. Und da kann man jetzt natürlich sehr davon profitieren, wenn man diese Möglichkeiten, die sich durch virtuelle Meetings eben ergeben, auch aufrechterhält. Und was wir sehen ist, besonders schwierig ist es mit diesen hybriden Formaten. Also, dass die Hälfte irgendwie vor Ort ist und die andere Hälfte ist virtuell dabei. Da hat es sich oder da zeigt tatsächlich auch unsere ersten Ergebnisse, dass es dann besser wäre, dass selbst die vor Ort sich alle in verschiedene Büros oder verschiedene Ecken setzen und dann alle virtuell dabei sind, als dass man diese Situation hat, dass irgendwie 5 Personen in einem Konferenzraum sitzen und dann 5 dazugeschaltet sind, weil man hier eben dann diese Gleichheit nicht mehr hat. Und das ist eine einzigartige Chance, die sich, glaube ich, bieten wird, wenn wir jetzt zurückkehren in die Büros und die nicht verstreichen zu lassen und das auch als Führungskraft aktiv zu gestalten, um zum einen mehr Flexibilität zu ermöglichen, zum anderen aber auch diese sich hoffentlich bis jetzt dann auch in gutem Ausmaße etablierte virtuelle Online-Kultur beizubehalten. Das wäre eine große Chance, die ich mir wünschen würde, dass die viele Unternehmen auch nutzen.
Lassen Sie uns deswegen das nochmal festhalten. Also wenn wir zurückkehren in die Büros, dann wäre eben Ihr Rat insbesondere, dass dann die Gleichheit, die sich in den virtuellen Meetings zeigt, beizubehalten und auf keinen Fall eben eine Gruppe von Menschen, die sich im Büro finden, zusammen gegen diese Einzelnen, die draußen dann vor den Bildschirmen sind, sozusagen gegeneinander zu schneiden, sondern lieber im Büro eben auch als einzelne Kachel dann sozusagen in den virtuellen Meetings zu sein. Das ist schon sehr spannend, weil es zeigt, das sind ja alles so unbewusste Dinge, so Statussignale, um die es da geht. Sollten wir da einfach noch viel, viel mehr drauf gucken, auf diese unbewussten Sachen?
Ja, ich glaube, das ist ein ganz spannendes Feld, sich das auch bewusst zu machen und als allerersten Schritt auch zu akzeptieren. Weil wenn man mit Menschen, Führungskräften, aber auch Mitarbeitern darüber redet, dann sagen sehr viele, ja, diese Vorurteile, die habe ich ja nicht mehr. Ich habe mich damit auseinandergesetzt und ich glaube, dass das jetzt, dass ich die überwunden habe. Tatsächlich muss man aber der Wahrheit ins Gesicht sehen, dass wir alle ständig irgendwelche kurzen Wege in unserem Denken gehen, was natürlich auch einen Vorteil hat. Wir könnten in dieser Welt nicht überleben, wenn wir das nicht haben. Aber als ersten Schritt sich erstmal klar zu machen, dass diese unbewussten Bilder existieren und sie dann natürlich zum einen in der Praxis zu berücksichtigen und in der Forschung weiter zu untersuchen, das ist ein sehr spannendes Feld.
Frau Professor Gebhardt, jetzt haben Sie den Satz geprägt, ich darf Sie zitieren, change the environment, don't change the woman. Also lose übersetzt, es ist die Firmenkultur, die sich ändern muss und nicht die Frauen. Hören die Unternehmen Ihnen dabei zu?
Ja, also ich würde sagen, im Großen und Ganzen sind sehr, sehr viele Unternehmen inzwischen da sehr sensibilisiert für geworden und wollen das auch zum Besten umsetzen. Und nun muss man natürlich auch sagen, dass das eine schwierige Aufgabe ist. Es gibt zum Beispiel Forschung, die zeigt, dass wenn man sehr viel so Frauenförderungsprogramme einführt oder Quoten einführt, dass das durchaus helfen kann, um erstmal überhaupt eine kritische Masse an Frauen zu bekommen. Dass das aber auch mit Herausforderungen einhergeht. Nämlich zum Beispiel, dass gerade wenn man diese Programme einführt, dadurch die Frauen ja sehr salient werden, also sehr sichtbar werden. Und das durchaus dazu führen kann, dass sie selber sich zum einen beginnen zu fragen, habe ich den Job nur bekommen, weil ich jetzt eine Frau bin? Zum anderen aber auch bei anderen dann zu durchaus kritischen Einstellungen führen kann. Und dadurch sich irgendwie gut durchzunavigieren, das ist eine Herausforderung, die ja sehr, sehr viele Unternehmen heute versuchen anzugehen und wo es immer mehr Ansätze jetzt gibt, Ideen auch gibt. Und ich hoffe, dass wir da in ein paar Jahren auch viele sehr gute Best Practices haben.
Jetzt sind Sie ja Wirtschaftspsychologin und Betriebswirtin. Sie haben praktisch 2 Studien hinter sich gebracht. Und dass Firmen wirtschaftlich profitieren, wenn sie diverser sind, das haben ja nun so viele Studien auf der ganzen Welt schon bewiesen. Und trotzdem dauert es so lange und scheint so schwierig zu sein, das in den Unternehmen umzusetzen. Wie erklären Sie als Psychologin sich diesen langsamen manche sagen zu langsamen Wandel.
Das liegt an einem Effekt, den wir, glaube ich, alle sehr gut kennen. Wenn man zu Zeiten, wenn es wieder erlaubt ist, auf eine Gartenparty zum Beispiel geht und da stehen dann verschiedene Gruppen herum, dann schaut man sich so ein bisschen um, hört mal hier und da in so einem Kreis ein Gespräch rein und natürlich bleibt man dann meistens bei der Gruppe stehen, bei der man irgendwie denkt, oh wow, das ist interessant, die haben irgendwie dasselbe Hobby, haben auch Kinder, arbeiten in einem ähnlichen Bereich, da habe ich Spaß, mich mit denen zu unterhalten. Und dann bleibt man da stehen und verbringt da einen guten Abend und wahrscheinlich wechselt man auch gar nicht mehr so seinen Kreis, sondern ist froh, dass man irgendwie Leute gefunden hat, mit denen man hier gute Zeit haben kann. Und so ähnliches funktioniert das in Unternehmen auch. Es gibt diesen Mini-Me-Effekt, dass man, selbst wenn man sich eigentlich dazu committed hat, einen Wandel herzuführen und die Gartenparty zu durchmischen, selbst dann trotzdem hat man diesen Effekt, dass man diejenigen, die irgendwie dasselbe gemacht haben, denselben Hintergrund haben, irgendwie ähnlich sind, tendenziell mehr mag, damit auch mehr fördert, oft schon bevor es dann irgendwie zum formellen Prozess kommt. Und durch diese strukturellen Ungleichheiten dann am Ende, wenn es wirklich zu Einstellungsentscheidungen und Beförderungsentscheidungen kommt, dann oft schon Frauen, weibliche Führungskräfte, aber auch Menschen anderer Nationen oder Menschen, die sonst irgendwie anders sind, schon ausgesiebt hat. Das heißt, man muss ständig gegen diesen Mini-Me-Effekt ankämpfen, um am Ende vom Tag mit einer gemischten Gartenparty dazustehen. Und ja, ich glaube, das kann sich jeder vorstellen, dass das gar nicht so einfach ist.
Aber ein sehr schönes Bild mit der Gartenparty, das kann man sich gut merken, um sich auch immer wieder zu erinnern, dass dieses Mini-Me, also das kleine Ich, das man immer wieder replizieren will, dass man da ein bisschen gegen ankämpft. Wunderbar, vielen Dank. Deswegen lassen Sie uns zum Schluss nochmal auf diese impliziten Biases, also diese unbewussten Vorurteile kommen, die wir alle so in uns tragen. Wie können wir denn damit besser umgehen? Hätten Sie 3 Tipps für uns?
Vielen Dank für diese so konkrete Frage. Ich denke, ich habe schon vorhin angefangen mit dem ersten Punkt. Und zwar der erste Schritt ist zu akzeptieren, dass diese unbewussten Vorurteile existieren und dass man mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit auch täglich davon betroffen ist. Der zweite Schritt ist dann zu sagen, wie kann ich dagegen vorgehen? Und hier zeigt die Forschung, dass Zeit hilft. Wenn man sich mehr Zeit nimmt, um Entscheidungen zu treffen, wenn man sich mehr Zeit nimmt, um das eigene Handeln auch zu hinterfragen, dann ist das tatsächlich ein sehr wertvoller Schritt, um solche Biases auch zu erkennen und zu umgehen. Also der zweite Punkt, Zeit. Der dritte Punkt ist, sich, wenn man kann, vorher Kriterien zu überlegen oder eine Struktur zu überlegen, bevor man überhaupt in Entscheidungssituationen geht. Also wenn es jetzt zum Beispiel um die Einstellung geht oder um Beförderung oder darum, wie und wann, mit wem ich Zeit verbringe, sich da vorher Strukturen und Kriterien zu überlegen, anhand derer man sich dann entlanghangelt, dann kann das Biases, diese unbewussten Vorurteile, auf jeden Fall auch reduzieren. Also zusammengefasst, akzeptieren, Zeit nehmen und wenn möglich Struktur und Kriterien einführen.
Perfekt, wunderbar. Das geben wir unseren Zuhörerinnen und Zuhörern sehr gerne mit auf den Weg. Liebe Frau Professor Gebhardt, ganz herzlichen Dank Ihnen, dass Sie sich Zeit für uns beim Podcast Diversität auf dem Weg genommen haben.
Vielen Dank für die Einladung.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn Sie selbst ein gutes Beispiel beisteuern können, möchten wir Sie auf den Deutschen Demografiepreis hinweisen, der im Juni zum zweiten Mal verliehen wird. Bis Ende März können Sie Ihr Projekt noch einreichen. Alles, was Sie dazu wissen müssen, finden Sie auf der Webseite www.deutscher-demografie-preis.de und auch bei YouTube unter dem Stichwort Was ist der DDP? Beide Seiten sind natürlich auch in den Shownotes zu diesem Podcast verlinkt. Vielen Dank fürs Zuhören und wir würden uns freuen, wenn Sie auch beim nächsten Podcast Diversität auf dem Weg dabei sind. Thank you.